Herr Müller, heute macht Schlagzeilen, wer möglichst Spektakuläres zu bieten hat. So lässt sich eine mediale Kampagne zum Beispiel ja sehr gut an einem Wettbewerbserfolg festmachen. Als sie 2017 beim ARD-Musikwettbewerb auf so breiter Front Preise abgeräumt haben, also nicht nur den zweiten Preis, sondern gleich auch vier Sonderpreise, war das der Tag X ihrer Karriere? Hat sich damit etwas für Sie in der Öffentlichkeit verändert, wahrnehmbar verändert?
Schon, ja. Also ich muss schon sagen, dass seitdem vieles dazugekommen ist und viel Aufmerksamkeit einfach gewonnen wurde durch diesen Wettbewerb. Aber ich möchte nicht sagen, dass das ein Tag X ist, weil irgendwie das, was mein berufliches Leben doch am meisten prägt, ist einfach die Musik. Und diese Beschäftigung mit der Musik, die ist für mich, ich bin jetzt noch nicht so ein alter Mensch, aber gefühlt ist es wirklich schon so lange, dass ich mich mit diesen Werken, die mir wichtig sind, beschäftige. Und deswegen ist das eher so eine schöne, fast möchte ich es nur eine Randnotiz nennen, denn das Wesentliche, das ist eigentlich sehr konstant geblieben bis jetzt in meinem Leben und das bleibt es auch jetzt in den nächsten Jahren, denke ich.
Es ist ja ein Trugschluss an einem solchen Wettbewerbserfolg, der bis zu einem gewissen Grad zumindest eine Tagesform repräsentiert, auch etwas von der Momentaufnahme hat, wirklich fundiert eine Leistung festzumachen. Wie erleben Sie denn selbst so Ihre längerfristige Entwicklung? Sie sind jetzt 28, also natürlich noch keine Jahrzehnte oder doch auch schon Jahrzehnte. Als Musiker fängt man früh an. Aber wo waren wirklich wichtige, ja, Leistungsschübe, Inspirationen, Anregungen, die Sie auf lange Sicht bis heute geprägt haben?
Ja, ich muss sagen, mein Lebenslauf sozusagen ist da eben anders, als es heutzutage eigentlich sehr häufig ist bei klassischen Musikern. Es gibt ein so ein Motto quasi, da sagt man, man muss mit 18 Jahren eigentlich instrumental fertig sein. Und gerade so im asiatischen Raum, auch manchmal im osteuropäischen Raum, wird das eben auch dadurch erreicht, dass wirklich Unmengen geübt werden als Kind. Und es gibt wirklich da ganz schlimme Fälle. Also ich will jetzt nicht pauschal da alle sozusagen damit verurteilen, aber es gibt wirklich viele Fälle, die ich kenne, wo ich sage, das grenzt schon an Kinderarbeit. Und deswegen bin ich ja eigentlich sehr glücklich damit, dass Musik immer für mich was wahnsinnig Wichtiges war in meinem Leben und ich das immer sehr intensiv gemacht habe, aber als Kind ganz entspannt und ich habe genauso viel Fußball gespielt, wie ich Klavier geübt habe. Dementsprechend war es aber auch eben für mich notwendig, zum Beispiel mit 16, 17 Jahren, als ich zu Pierre-Laurent Hermé nach Köln gekommen bin, nochmal so eine Art Professionalisierung zu machen, nochmal sehr intensiv an meiner Technik zu arbeiten. Und selbst jetzt in den letzten 3, 4 Jahren habe ich nochmal sehr viel dazu gewonnen und ich glaube auch, dass ich in den nächsten 3, 4 Jahren nochmal weiter mich entwickeln werde. Das heißt, ich sehe das als eine lebenslange Entwicklung und nicht als so eine Art von Maschine, die ich jetzt ausbilden musste und jetzt liefere ich nur noch ab.
Jetzt ist ja die Zeit der großen internationalen Debüts bei Ihnen angekommen. Im Frühjahr Carnegie Hall, jetzt Elbphilharmonie. Bedeutet das eine andere Arbeitsweise für Sie oder einfach nur ein Tick mehr Nervosität angesichts dieser ehrfurchtgebietenden Kulturtempel?
Ja, also in erster Linie ist das eine ganz große Freude, denn es gibt einfach nichts Deprimierenderes als Musiker, wenn man wirklich diese Musik liebt und daran viel arbeitet und dann will das niemand hören. Und es gibt ja viele gute Musiker, bei denen das so ist, die das nicht schaffen, sich dann irgendwie durchzusetzen oder die dann eben auch irgendwo unter dem Druck aufgeben in speziellen Punkten. Und in so Sälen wie der Carnegie Hall oder der Elbphilharmonie zu spielen, ist natürlich eine Riesenehrung und es macht einen unglaublichen Spaß. Es ist irgendwo eine Wertschätzung für mich, aber am Ende, und das ist mir auch ganz wichtig, ist es auch egal, ob man in der Elbphilharmonie spielt oder irgendwo in einem kleinen Dorf. Solange da Leute sitzen, die mir zuhören, bin ich glücklich. Und wenn diese Leute keine Lust haben und mich das spüren lassen, dann bin ich unglücklich. Und ob das jetzt der größte und tollste Saal der Welt oder ein kleiner ist, ist dann gar nicht so entscheidend, wie man das vorher und nachher vielleicht denkt.
Sie lieben die Kammermusik, etwas, was ich bei Pianisten sehr schätze, denn ich finde immer, das beeinflusst auch ihr solistisches Spiel sehr positiv. Und Sie machen nicht nur Kammermusik, sondern Sie haben auch die Seiten gewechselt. Sie sind Veranstalter geworden. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Kammermusikreihe.
Ja, genau. Ich habe eine Reihe ins Leben gerufen in Bonn, in meiner Heimatstadt. Also ich muss ehrlich zugeben, das ist eine sehr fast egoistische Angelegenheit, weil ich stand da und ich hatte diese Möglichkeit, etwas zu machen, weil ich hatte eine Kirche, die wunderbar klingt mit einem Flügel. Und ich hatte so viele tolle Kollegen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich unbedingt Musik machen wollte. Und deswegen habe ich mir überlegt, Du musst diese Chance nutzen. Und jetzt mache ich dreimal im Jahr dort Konzerte, zu denen ich Freunde und Kollegen einlade, die ich sehr bewundere. Und mit denen zusammen mache ich dann Musik. Und es gibt wirklich wenig Termine, auf die ich mich mehr freue im Jahr. Wobei ich habe viele Termine, auf die ich mich im Moment freue. Also so gesehen bin ich ein glücklicher Mensch. Aber es macht so einen Spaß. Und die Leute kommen in Scharen dahin und freuen sich genauso wie wir. Und finanziell klappt das auch alles noch wunderbar. Also es ist ein Riesenerfolg. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, die da jetzt im November wieder starten wird. Ich habe eben auch diesen Vorteil, dass dort in Bonn kennt mich wirklich jeder. Und mein Vater war Pfarrer in dieser Kirche und quasi diese ganze Gemeinde hat mich aufwachsen sehen und ich kenne jeden dort. Das heißt, es hat was sehr Familiäres und sehr Freundschaftliches. Und in diesem Zusammenhang klappt das eben ganz wunderbar mit der Kammermusik. Es hat überhaupt nichts von so einem Event-Charakter, sondern es ist wirklich mehr so ein gemeinsames Musizieren und eine gemeinsame Freude an diesem Musizieren. Und deswegen bin ich da super glücklich mit.
Das hört sich sehr gut an. Überhaupt setzen Sie sich ja für Musikvermittlung ein, auch bei Kindern.
Ja.
Dafür gab es beim Klavierfestival Ruhr 2014 und 2016 bereits zwei Auszeichnungen. Was genau machen Sie denn bei diesem Education-Projekt?
Ja, das ist auch ein ganz tolles Projekt, auf das ich mich auch mal jedes Jahr sehr freue, obwohl es auch sehr viel Zeit immer frisst, aber ich versuche das wirklich beizubehalten und immer weiter zu machen, denn das addiert wirklich eine ganz neue Sinnebene nochmal zu meinem Beruf, finde ich. Wir gehen dann immer nach Duisburg-Marxloh und an diesem Projekt nehmen wirklich unglaublich viele Schüler teil. Also, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber hunderte von Kindern sind das. Von verschiedenen Schulen, Grundschulen, Gymnasium, aber auch Kinder mit Behinderungen, die sozusagen integriert werden bei diesem Projekt. Und es funktioniert so, dass wir ein gemeinsames Werk auswählen oder einen Komponistenschwerpunkt haben. Und ich spiele diese Musik und die Kinder tanzen dazu. Und die haben ganz tolle Choreografen. Und was das Faszinierende ist, dass diese Kinder, von denen man von außen manchmal sagen würde, das sind Problemkinder oder das ist zumindest mal ein Problembezirk, Duisburg-Marxloh. Aber wenn man die eben kennenlernt, merkt man, das sind ganz normale Kinder, genauso wie alle Kinder sind. Die haben aber die Fähigkeit, diese zum Teil echt komplizierten Stücke, die wir machen von Bartok oder Strawinsky, die hören die im Einzelnen wirklich gut durch und verstehen am Ende die Struktur, das Material, weil nur dann kannst du ja wirklich dazu tanzen, wenn du eigentlich weißt, was da gerade für eine Musik wirklich läuft. Das heißt, ich glaube, es gibt wenig deutsches Bildungsbürgertum, was in meinen Konzerten sitzt, dass diese Stücke so gut hört, wie diese jungen Erwachsenen und kleinen Kinder in Duisburg-Marxloh. Und das ist deswegen, glaube ich, ein Projekt, was total viel Sinn macht, weil es auch eine Langfristigkeit hat. Wir gehen da jedes Jahr hin und man kann wirklich den Kindern zugucken, wie die Synapsen im Kopf sich vernetzen, finde ich. Das ist wirklich ganz faszinierend.
Ihr Debütalbum 2016 beim Label Ars erschienen, verbindet unter dem Obertitel quasi im Freien Musik von Ravel, Bartok, Messiaen und Beethoven, die auf ganz unterschiedliche Weise mit Natur zu tun hat. Nun erscheint also Ihre zweite CD, diesmal aber in ganz anderer Konzeption, also komponistengebunden statt durch einen außermusikalischen Inhalt bestimmt. Warum stand Johannes Brahms und nur er auf Ihrer Wunschliste für diese CD?
Johannes Brahms ist einfach für mich, muss ich ehrlich sagen, so meine erste große Liebe, wenn ich das so sagen kann. Also früher als Kind bin ich auch ein Stückchen weit ans Klavier gekommen, weil meine große Schwester Klavier gespielt hat. Und die hatte die Klavierstücke Op. 118 gespielt damals. Und ich konnte eigentlich überhaupt noch nicht Noten lesen und ich konnte gar nichts. Aber ich habe immer versucht, ihr diese Brahms-Stücke nachzuspielen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Aber diese Musik ist sozusagen, seitdem ich angefangen habe, Klavier zu spielen, unglaublich wichtig für mich. Ich finde, es gibt nichts, was so berührend ist, auch wie diese Musik. Und sie eignet sich eben auch sehr gut für CD, weil sie sich so ein bisschen, sagen wir mal, einer klassischen Konzertdramaturgie manchmal fast widersetzt. Deswegen dachte ich, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mit meiner zweiten CD eben meiner Liebe zu dieser Musik Ausdruck zu geben und eine CD nur mit dieser Musik aufzunehmen.
Neuerdings verbindet sie eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Label Berlin Classics, wo ja dann auch die Brahms-Aufnahme erscheint. Warum so früh binden? Fürchten Sie nicht die Nachteile von Exklusivität? Oder hat es nur Vorteile für Sie?
Ach, das ist, ehrlich gesagt, bei Berlin Classics bin ich so wahnsinnig glücklich mit denen. Es funktioniert ganz wunderbar. Das ist ein ganz tolles Label, die ich auch schon sehr lange bewundere. Und was ich auch ganz toll finde bei denen, ehrlich gesagt, ist, also es ist ein wahnsinnig gestandenes internationales Label, das mich aber auch als Künstler sehr respektiert. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Showbilder aufs Cover machen, wo ich halbnackt da rumsitze und komisch in die Kamera grinse. Und ich muss auch nicht aufnehmen, was die sich von mir wünschen, sondern ich habe da wirklich freie Gestaltungskraft. Das ist mir wichtig, weil ich kann nur das aufnehmen und das machen, womit ich mich sozusagen identisch fühle. Und ich kann jetzt nicht Zumindest sehe ich das für mich nicht, dass ich irgendwelche Sachen aufnehme, weil die gut ankommen oder weil es jetzt irgendwelche Kommerzvorteile hat.
Ein festes Label haben Sie nun ja schon. Wie sieht es denn mit einer Agentur aus? Das ist ja auch immer ein immens wichtiger Schritt für Pianisten in Ihrem Alter. Wie gesagt, Sie sind jetzt 28.
Das stimmt. Und da habe ich auch das große Glück, dass ich jetzt einen ganz tollen Agenten habe in Deutschland, der mich vertritt. Sagen wir mal, noch mit 15, 16, 17 Jahren, oder eigentlich nur fast noch mit 20. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, wie geschäftlich eben auch dieses Klavierspielen ist. Also es gibt viele Baustellen, um die man sich kümmern muss. Und das Wichtigste, glaube ich, ist als Pianist, dass man dann eben trotz dieser ganzen Sachen, die sehr wichtig sind, es schafft, seine Zeit zu reservieren für das Klavier, damit man wirklich die Qualität beibehält und sogar noch verbessert und sich noch entwickelt. Und das Letzte, was ich jetzt machen möchte, ist irgendwie nur noch Konzerte spielen und dabei zusehen quasi, wie die Qualität, die ich im Anspruch an mich selber stelle, eben mit der Zeit immer weiter abbricht. Das heißt, es gibt sehr viel zu tun, aber absolutes Zentrum bleibt das Klavierspielen.
Und eine Agentur kann Sie natürlich da auch sehr, sehr entlasten, also in allem Organisatorischen, was man ja dann gar nicht mehr schaffen würde. Schon allein die Reisevorbereitungen wären wahrscheinlich an den Rand des Wahnsinns treibend.
Das stimmt, aber man unterschätzt. Also, ich habe da mit vielen, auch berühmten Künstlern drüber gesprochen, die also wirklich seit vielen Jahren im Geschäft sind und die sagen, klar, viele Leute nehmen einem vielen ab, aber man muss einfach wahnsinnig viel selber machen. Also, es gibt einen großen Anteil des Berufs des Musikers, das einfach E-Mails schreiben und Sachen organisieren. Aber wenn man sich damit so ein bisschen arrangiert hat, dann ist das auch okay. Und ich glaube, man kann nicht klagen. Man hat immer noch so einen Riesenspaß als Musiker mit seiner Musik, da kann man auch mal ein paar E-Mails schreiben.
Ja, das mussten Sie wahrscheinlich auch im Vorfeld der CD-Produktion im SWR-Studio Kaiserslautern, denn da wollten Sie für den Brahms einen ganz speziellen
Ja, genau.
Flügel und damit verbunden auch einen ganz bestimmten Klavierstimmer. Das mussten Sie alles organisieren, großer Aufwand. Was war
Ja.
denn das für ein Instrument, Samtstimmer, der dann da nach Kaiserslautern eintrudelte?
Ja, genau. Das war ein perfektes Beispiel dafür, genau, was man manchmal so organisieren muss. Ich finde einfach, wenn man eine CD aufnimmt, dann macht es keinen Sinn, das auf irgendeinem Instrument zu machen, weil, also eventuell stand dann auch ein toller Flügel da, das ist natürlich ganz klar, aber für mich ist die Frage, gerade für Brahms, brauche ich eigentlich einen ganz speziellen Flügel, der da meinen Vorstellungen entspricht und mir total entgegenkommt. Und ich habe das Glück, dass ich befreundet bin mit Stefan Knüpfer, einem genialen Klaviermechaniker. Also verrückt und absolut brennend für diesen Beruf, wie ich das kaum kenne. Und ich habe ihn angerufen, habe gesagt, gibt es irgendein Instrument, das du kennst, was man benutzen könnte? Und er sagte, ich weiß genau welches. Und das musst du dir sofort angucken. Und es war ein Flügel, ich glaube von 1957, also aus den 50er Jahren. Ein sehr altes Instrument. Und dieses Instrument hat so eine unglaubliche Wärme und so eine schöne Energie, möchte ich fast sagen, mit so dunklen Farben, dass es einfach ideal für Brahms war. Und es hat mich sehr geehrt, dass er dann gekommen ist mit diesem Flügel und hat die 3 Tage begleitet, hat auf jeden Extrawunsch von mir reagiert, wenn ein Ton irgendwie ein bisschen lauter sein sollte oder ein Anschlag hier ein bisschen weicher. Und das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass die CD sehr gut geworden ist.
War diese erstmalige Koproduktion mit einer Rundfunkanstalt eine ganz neue Produktionserfahrung für Sie, vor allem in einem solchen Sendesaal in diesem Umfeld?
Ja, schon. Also es gibt eigentlich nichts Besseres. Und das kann ich nur immer wieder sagen. Deutschland kann so glücklich sein, dass es diese Rundfunkanstalten gibt. Und natürlich ist das immer wieder ein Politikum, über das man auch viel diskutieren kann. Aber dieser tolle Saal, diese tolle Aufnahmetechnik, diese Möglichkeiten, das ist für mich einer der wesentlichen Unterschiede von einem Land wie Deutschland und jedem anderen x-beliebigen Land. Also das ist ein Reichtum, wo ich nur hoffen kann, dass es wirklich nicht verloren geht und dass wir das noch viele, viele Jahrzehnte lang haben. Das macht mich extrem glücklich und viele Leute können davon profitieren, die sich das vielleicht gar nicht so bewusst machen. Und ich hoffe, dass allen Leuten klar ist, was für ein Glück wir haben damit.
Wie wichtig Rahmenbedingungen auch sind für
Absolut,
künstlerische
genau.
Prozesse und
Ja,
für Gelingen
extrem.
künstlerischer Prozesse, ja.
Ja. Und
Also
auch für das Genießen künstlerischer Projekte am Schluss für den Zuhörer. Die brauchen es ja genauso wie die Künstler. Ja.
zunächst Out of Doors, jetzt Brahms. Und was wird auf Ihrer dritten CD erscheinen? Haben Sie da sicher schon eine gute Idee?
Ja, ich muss zugeben, da gibt es gerade aktuell wieder zahlreiche Ideen und die mit zahlreichen E-Mails zusammenhängen, die ich wieder schreiben muss. Gibt es aber noch nichts Spruchreifes. Aber es wird auf jeden Fall auch wieder Musik sein, die ich persönlich einfach sehr mag. Was anderes, dafür ist mir mein Leben zu kurz, das nehme ich gar nicht auf.
Vielen Dank, Herr Müller. Wir drücken die Daumen und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, ich bedanke mich auch.